Also unter uns Norddeutschen, ne? Könnt ihr euch noch erinnern an die Bilder vom G20-Gipfel in Hamburg, wo so die Autos brannten und so, ne? Also die zentralen Szenen rund um G20 waren im Schanzenviertel. Es gibt im Schanzenviertel gibt's eine große christliche Einrichtung, das Jesus Center. Die haben also wahnsinnige Sachen erzählt, so also in den Wochen danach, was da so abgegangen ist um sie rum. Also da gab es schon eine Menge Leute, die hatten Angst um Leib und Leben, und dass bei der ganzen Geschichte keiner zu Tode gekommen ist, ist schon noch erstaunlich. Aber ich will euch eigentlich reinnehmen ins Schanzenviertel, weil das Schanzenviertel eine Illustration ist, die ihr vielleicht mitnehmen könnt, mit der man irgendwie was anfangen kann. Also wer heute ins Schanzenviertel geht, der geht da in erster Linie hin, um Eis zu essen und Bier auf dem Bordstein zu trinken und einfach einen guten Abend zu haben, ohne dass man sich mit Touristen irgendwie über St. Pauli bewegen muss. Wobei das Schanzenviertel hat jetzt nicht so viele Touristen, aber dafür zu viele Eimsbüttler, aber das ist ein eigenes Thema. So, ne? Und das Schanzenviertel ist so geworden, und das ist eine ganz spannende Geschichte, das Schanzenviertel ist so geworden, weil da drei Hamburger Bezirke aufeinander geprallt sind. Also das Schanzenviertel gehört nicht zu einem Bezirk, sondern es sind drei Bezirke, die, also Eimsbüttel und Mitte und Altona, ist egal, also ihr ahnt so ein bisschen, wo das sein könnte, wenn ihr Hamburg kennt, da kommen diese Bezirke aufeinander und jeder hatte sozusagen ein Drittel von diesem Kuchen, und der Kuchen war nicht lecker und keiner fühlte sich zuständig. So, es war so ein bisschen so eine Schmuddelecke da irgendwie mitten in der Stadt, um die man sich nicht richtig gekümmert hat. Dann gab es ja die rote Flora, ne? Also so wie sie klingt, so war es dann auch, ne? Und also irgendwie fühlte sich niemand so richtig zuständig. Und das hatte die Konsequenz, dass eben dieser Stadtteil irgendwie so ein bisschen lost war. Inklusive dessen, dass es zum Beispiel sich überschneidende Polizeireviere gab, also die eben auch aneinander gekommen sind und bei manchen Sachen gar nicht so richtig klar war, ist das jetzt eigentlich das Polizeirevier, das, also klar, wir sind in Deutschland, man weiß auf dem Quadratmeter genau, wer zuständig ist, aber wenn man so irgendwo angerufen hat, war man sich manchmal gar nicht so richtig, rufst du jetzt gerade beim richtigen Revier an oder nicht und irgendwie so, ne? Das war alles irgendwie schwierig. Es gibt irgendwie Gebiete, die sind irgendwie nicht so geklärt. Die sind einfach nicht da. Weiß man nicht so richtig, wer ist eigentlich zuständig? Also wer von euch schon mal irgendwie in großen Organisationen gearbeitet hat, ne, wenn es Räume gibt, für die es keine Zuständigkeit gibt, die sehen entsprechend aus. Ne? Also jeder stellt da was rein oder holt da was raus oder irgendwie sowas. Ne? Das ist irgendwie so ein Chaos. Oder im Hebräisch würde man sagen, Tohu Wavohu, das ist, ne, also die Erde war wüst und leer heißt Tohu Wavohu, ne, so vom, also das, wie man sich ein normales Kinderzimmer vorstellt, bevor die Abendsession beginnt, ne, so vom, also so, ne, das, und der Geist Gottes schwebte über diesem Wasser und stellte Ordnung her. Und dann fängt die Schöpfung an mit allem, was so dazu gehört. Ich nehme euch noch mal in ein anderes Ungeordnetes mit, was ein bisschen radikaler ist, weil ich euch am Ende in etwas radikalere Bilder reinkriegen möchte. Ist einer von euch noch so lang genug als Christ unterwegs, um noch zu wissen, so von Jackie Pullinger, Hongkong, diese Geschichte? Ne? Also so, ja, so 2,5 Hände, ne? 3,5, ja, genau so. Also es gab in Hongkong, gab es eine Fläche, ich muss jetzt mal nachgucken, weil ich konnte es schier nicht glauben, als ich das damals mitkriegte und ich musste es immer wieder nachschlagen. Es gab damals eine Fläche von 213 mal 126 Metern. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel, so, ne? Und auf dieser Fläche, das war in Hongkong von den Briten gepachtetes Gebiet, 99 Jahre, in Hongkong gab es diese Fläche, die gehörte weiterhin den Chinesen. Den Chinesen war diese Fläche aber eigentlich egal. Und dort ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg, ist in dieser Fläche, wo einfach nicht klar war, wer ist eigentlich zuständig dafür. Also China oder England, wessen Polizei wäre hier eigentlich zuständig und also und so weiter, das war alles ungeklärt. Ne? Und auf dieser Fläche haben sich dann im Laufe der Zeit 33.000 Menschen angesiedelt. 33.000 Menschen. Wie viele Einwohner hat Stade? Ja, ne? Also ihr ahnt, ne? Also wir nehmen einfach mal ganz Stade, bis auf die, die noch rechtzeitig weggerannt sind, ne? Wir nehmen ganz Stade und lassen die über ein paar Jahrzehnte auf 213 mal 126 Metern leben. Die haben teilweise auch außerhalb gearbeitet, kann man sich ja vorstellen, ne? Das waren Hochhäuser, die da einfach entstanden sind. Also hat keiner sich hingesetzt und hat dann irgendwie nachgedacht und so, sondern man hat unten was hingebaut und dann hat man halt noch was drüber gebaut und noch mal was drüber gebaut und noch mal was drüber gebaut. Ne? Also so, es war die Hölle. Und regiert haben das hauptsächlich chinesische Triaden. Es war die Mafia pur, die da irgendwie durchgelaufen ist. Weil es so ungeklärt war. Es fühlte sich niemand dafür zuständig, dort Ordnung herzustellen. Dann hat Hongkong irgendwann, ne, über ein paar Jahre weg erstmal mit China was geklärt und dann, ne, und dann haben die das Ding so leergeräumt, dass es jetzt ein Park ist. Also da ist nichts übrig geblieben. Die haben alles abgerissen und also nach ein paar Jahre lang da richtig sind da durchgegangen. Eine ungeklärte Situation. Okay. Das habt ihr im Hinterkopf und ich komme nachher dazu wieder, zu diesen beiden Bildern oder zu diesem grundsätzlichen Bild. Und ich gehe jetzt mit euch rein ins zweite Buch der Könige. Das heißt so, weil da irgendwie ein paar Könige irgendwie hintereinander weg gewesen sind und es einfach diese Geschichtsschreibung aus diesen Jahrhunderten. Aber an dieser Stelle geht es jetzt gerade nicht um einen König, sondern es geht um Elisa. Es gibt Elia und Elisa, das sind ganz merkwürdige Gestalten. Also wer schon mal in der Bibel irgendwie so ein bisschen unterwegs gewesen ist und über die gestolpert ist. Es gibt irgendwie keine davor, die auch nur so ähnlich waren und es gibt auch eigentlich keine danach, die auch nur so ähnlich waren. Also irgendwie 30 Jahre lang passierte irgendwas ganz Skurriles und dann war das wieder weg. So, und das, wir sind jetzt in dieser skurrilen Zeit. In 2. Könige 6, Vers 14, und bevor wir das lesen, kurz die Geschichte. Und zwar ist das so, dass der Elisa eine unfassbare Gabe hatte, in die unsichtbare Welt reinzuschauen. Diese Gabe, ins Unsichtbare reinzuschauen, zu sehen, was man nicht sehen kann, nennt man Prophetie. Ich weiß etwas, das man eigentlich nicht wissen kann. Und da geht es gar nicht so sehr darum, zu wissen, was morgen passiert. Ich prophezei dir, dass du nie einen ordentlichen Beruf kriegst. Ne? Also es ist gar nicht so sehr die Frage, was ist morgen oder übermorgen, sondern Prophetie ist eigentlich mehr die Gegenwart mit anderen Augen sehen können. Und die Gegenwart kann ich mit anderen Augen auch manchmal sehen, weil ich die Vergangenheit anders deuten kann, anders sehen kann, anders füllen kann. Aber es gab einen König und dieser König, der wollte eigentlich Israel überfallen, immer mal wieder. Das waren so Raubzüge, die irgendwo hingemacht haben. Aber immer wenn sie da hingekommen sind, stand ihnen schon eine Armee entgegen. Und der König hat sich total geärgert, dass es ihnen nicht gelungen ist, einfach sozusagen auf Raubzug irgendwo hinzukommen. Stell dir mal vor, du bist Einbrecher und immer steht die Polizei direkt vor dem Haus, wo du einbrechen willst. Das ist einfach doof, oder? Ich meine, das fühlt sich nicht richtig an, oder? Und der beschwert sich also bei seinen Beratern und sagt, hier muss es doch ein Loch geben, ne, ein Leck. Also irgendwer redet doch, ne? Sondern sagt, nee, wir haben ein ganz anderes Problem. Da gibt's diesen Elisa. Und Elisa, der weiß genau, was du in deinem Schlafzimmer aushäckst. Das ist irre, ne? Also so wie die über den geredet haben, so, das ist irre, ne? Und dann so, also und wenn du mit deinen Beratern redest, dann sagt er das dem König und dann wissen die Bescheid. Da hast du keine Chance. Und der König schlau genug zu sagen, okay, dann müssen wir erstmal Elisa kriegen. Er schickt also jetzt seine Truppen zu Elisa in dieses Dorf. Also so richtig Dorf, also nicht Stade. Dorf, ne, so. Und schickt da seine Truppen hin. Und diese Truppen, damals war sozusagen der schwere Kampfpanzer, das war damals der Streitwagen, der Pferdestreitwagen. Das war die ultimative Waffe, die es damals gab. Da hat er so ein paar hingeschickt und ein paar andere Soldaten. Und dann wird erzählt, ab Vers 14, da schickte er ein großes Heer dorthin, verstärkt durch eine Streitwagenabteilung. Die Truppen rückten bei Nacht an und umzingelten die Stadt. Als der Diener Elisas, das ist egal, in das kann man im Hebräischen nicht wirklich unterscheiden, morgens aufstand und vor die Tür trat, sah er die Stadt von Truppen und Streitwagen umstellt. Was sollen wir jetzt tun? Fragte er Elisa. Der gab ihm zur Antwort, lass dir keine Angst einjagen, weil es so viele sind. Auf unserer Seite stehen noch mehr. Darauf betete Elisa, Herr, öffne doch meinem Diener die Augen. Da öffnete der Herr ihm die Augen und er sah, der ganze Berg, auf dem die Stadt lag, war ringsum Elisa bedeckt mit Pferden und Streitwagen aus Feuer. Also, hätte man diese Szene damals fotografiert, dann hätte man gesehen, dass Elisa und sein Diener und dieses Dorf ein Riesenproblem haben. Umzingelt von einer schweren Streitmacht. Der hat nicht einfach nur so ein paar Häscher losgeschickt, der hat eine Armee dahin geschickt. Das ist die objektive Wahrheit. Die objektive Wahrheit ist, dass Elisa am Arsch ist. Aber es ist nicht die Wahrheit. Das stimmt einfach nicht. Elisa betet darum, also erstmal ist er auf einer gewissen Ebene entspannt, ne? Das ist irgendwie erstaunlich, ne? So vom, ach ja, stimmt, sind sie schon gekommen, so, ne? Schade, dass jetzt der Kaffee kalt wird, wir kümmern uns jetzt erstmal darum, also so, ne? Irgendwie, das ist doch komisch, oder? In dieser Situation betet er darum zu sagen, ich will das meinem Knecht, meinem Diener, ich will das dem Mann, der ja auch unterwegs ist, Gott zu dienen. Ich will, dass der erstmal sieht, was Sache ist. Ich will, dass der das in seinem Herzen begreifen kann, was Sache ist. Nämlich, dass Gott regiert. Und dass Gott sich um mich kümmert. Und weil du mein Diener bist, er wird sich auch um dich kümmern. Er kümmert sich. Hier prallen zwei Wahrheiten aufeinander. Eine, die man messen kann und fotografieren kann und greifen kann und irgendwie so. Und dann gibt es eine andere, die wirkliche Wahrheit ist, nämlich das, was gilt, wenn Gott die Szenerie sich anschaut. Guck mal, wenn wir hier zum Beispiel jetzt uns rumgucken, ne, dann können wir uns jetzt alle möglichen Gedanken übereinander machen. Und mal ganz ehrlich, das tun wir ja auch. Ne, so. Wir bemühen uns, das in den Griff zu halten, aber eigentlich tun wir das ja. Ne, so. Aber das ist ja nicht, wie Gott die Szenerie hier anguckt. Gott schaut auf so eine Gruppe wie diese und sieht hier einige Leute, die sind so gottlos wie ein Stück Stein. Ich darf jetzt keinen angucken, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe diese Gabe nicht. Ne? So, die sind so gottlos wie ein Stück Stein und hoffen die ganze Zeit, dass es keiner merkt. Die ist vielleicht selber. Auch das gibt es ja, dass Leute selber nicht merken, wie stumpf sie geworden sind, was ihre geistliche Reise angeht. Und dann gibt es andere hier, die immer so ein bisschen unterm Teppich krabbeln, geistlich und überhaupt. Und wenn Gott die sieht, dann sieht er irgendwie so einen 6,87 Meter Riesen auf dem Stuhl sitzen, glänzend wie Feuer. Und das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Nicht das, was wir hier sehen. Deswegen trainieren wir ja in Gemeinde, mit allen freundlich umzugehen, damit wenigstens einer von diesen glänzenden Riesen in der Ewigkeit sich an meine Seite stellt und sagt, ach, der war okay. So, ne? Also das wäre ja schon mal super. Also wären wir schon mal froh drum. Wir leben in einer Welt, die durchzogen ist. Die durchzogen ist von Wahrheit, die wir nicht sehen. Und wir können uns das hier im Raum der Gemeinde noch so ein bisschen vorstellen und das kriegen wir so ein bisschen, dass wir unser Kopfkino so ein bisschen ankriegen, uns das hochzufahren. Aber das wirklich Spannende ist ja ganz woanders. Nämlich, das gilt auch für dein Schlafzimmer zu Hause. Es gibt nicht nur da dich und deine Partnerin oder deinen Partner. Da gibt es Gott mit im Raum. Das gilt für deinen Arbeitsplatz, der eben nicht irgendeiner Aktiengesellschaft gehört, die irgendeiner Aktiengesellschaft gehört, sondern das Unternehmen gehört Gott. Ob das Unternehmen das weiß oder nicht, spielt ja gar keine Rolle. Gott ist der König der Könige und der Herr der Herren. Das zieht sich durch die ganze Schrift durch. Das ist der Anspruch und der Zuspruch, den Gott uns gibt. Er regiert. Aber die Welt ist wie eine ummauerte Stadt in Hongkong. Die Leute denken, sie können über die Tische laufen und sie können machen, was sie wollen, weil sich offensichtlich niemand für sie zuständig fühlt. Und dann gewinnt halt das Recht des Stärkeren oder das Recht des Geldes oder das Recht der Kultur oder was weiß ich, ist doch egal. Unser Job ist es, dass wir Gott bitten, sagen, öffne mir die Augen. Lass mich was sehen, was ich ohne dich nicht sehen würde. Lass mich was sehen. Das ist der Grund, einer der 37 Gründe, aber das ist der Grund, warum wir die Bibel lesen. Weil wir im Lesen der Bibel darin trainiert werden, Dinge zu sehen, die man nicht sehen kann. Wir werden trainiert darin, in einer Wirklichkeit uns zu bewegen, die sich uns mit unseren Sinnen ja nicht erschließt. Es ist ja nicht so, dass ich hier stehe und während ich hier stehe, irgendwie alle möglichen geistlichen Wahrheiten so in mich reinballern. So ist es ja nicht. Und ich vermute bei keinem von uns so. Was wir brauchen ist, dass Gott immer mal wieder was reintropfen lässt in meine Welt. Ein prophetisches Wort. Und das meine ich jetzt nicht so fachvokabelmäßig, ich habe da so ein Wort und irgendwie so. Nein, sondern dass Gott will ja, dass wir nicht dumm sind und blöd sind und blind sind für das, was eigentlich gerade passiert. Und Gott hat ein Interesse daran, viel größer als unser Interesse, Gott hat ein Interesse daran, dass du nicht ständig mit geschlossenen Augen gegen irgendwelche Wände läufst, weil du die Wände nicht siehst. Oder nicht durch irgendwelche Türen durchkommst, weil du die Tür nicht sehen kannst. Sondern Gott will ja, dass dein Leben gelingt. Gott will, dass in dieser Welt das passiert, was in dieser Welt passieren soll, nämlich dass es Menschen gut geht. Dass es Menschen wohl geht und dass sie nicht in der ummauerten Stadt sich mit der Mafia auseinandersetzen muss. Oder eben in dieser Gesellschaft Opfer davon sind, dass wir in einer Gesellschaft sind, in der das Spirituelle eigentlich kaum Raum hat, kaum beachtet wird, kaum Thema ist und Leute dem einfach schutzlos ausgeliefert sind. Und wir kennen das ja alle, dieselbe Herausforderung. Wir gehen irgendwo durch den Schuleingang rein und haben im selben Moment vergessen, dass Gott eigentlich diese Schule regiert. Dass Gott der Herr meines Lehrers ist, dass Gott der Herr meiner Klassenkameraden ist, dass Gott und so weiter und so fort. Und es ändert natürlich so unfassbar viel, wenn das da ist, wenn das wach ist, wenn das präsent ist. Das ändert wahnsinnig viel. Die Angst geht. Und wir spüren unsere Verantwortung. Wir merken auf einmal, wir sind ja gar nicht Opfer in diesem ganzen Thema. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Gott guckt uns an und sagt, und was wirst du tun? Meine Firma, meine Schule, meine Familie, meine Ehe. Was wirst du tun? Du bist doch mein Kind. Du gehörst zu mir, du gehörst auf meine Seite. Was wirst du tun? Und das ist keine rhetorische Frage. Das ist wirklich, dass Gott so an uns rangeht. Gott setzt uns in den Garten und sagt, hier, bebaut das, kümmert euch drum, gebt allem Namen und hier ist euers, los geht's. Das ist der grundsätzliche Auftrag, in dem wir unterwegs sind in dieser Welt. Hinein ins Chaos zu treten und Ordnung zu schaffen. Unser Job. Ich gehe mit euch in eine andere Bibelstelle und dann bringe ich das alles hoffentlich irgendwie zusammen, was ich euch sagen will. Im Lukas-Evangelium in Kapitel 19 erzählt Jesus, also kurz bevor er nach Jerusalem kommt, also ganz kurz bevor die letzten Tage stattfinden. In unserer Kultur ist das ja so, dass wir den Einzug nach Jerusalem an einem Sonntag feiern und 5 Tage später die Hinrichtung Jesu und dann 2 Tage später die Auferstehung. Ob das wirklich nur 5 Tage waren, aber es war keine lange Zeit, da sind sich alle Ausleger einig. In Lukas 19 erzählt Jesus, ein Mann von königlicher Herkunft reist in ein fernes Land. Dort wollte er sich zum König über sein eigenes Volk und Land einsetzen lassen und danach zurückkehren. Bevor er abreiste, rief er 10 seiner Diener, gab jedem 1 Pfund Silberstück und sagte zu ihnen, treibt Handel damit und macht etwas daraus, bis ich komme. Aber seine Landsleute konnten ihn nicht leiden. Deshalb schickten sie Boten hinter ihm her, die erklären sollten, wir wollen diesen Mann nicht als König haben. Als er nun König geworden war, kam er zurück und ließ die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte. Er wollte sehen, was sie damit erwirtschaftet hatten. Jesus erzählt diese Geschichte kurz bevor er geht. Und das ist ja total eindeutig, worum es hier geht. Er sagt, das bin ich. Ich werde gehen, ihr werdet mich nicht mehr sehen. Ich werde eingesetzt als König. Ich komme zurück und dann ist das Ende da. Hier sagt diese Bibelstelle, sie wollten ihn nicht als König. Geben wir uns doch keine Illusion hin. Wir, die wir hier in diesem Raum sitzen, die meisten von uns, wir wissen, dass Jesus das Beste ist, was uns je passiert ist. Aber wir sind nicht die Mehrheit. Es gibt eine Menge Leute da draußen, wirklich eine Menge Leute, die finden Jesus echt nett. Und die können sich auch vorstellen, dass Jesus mal zwischendurch gute Sachen in ihrem Leben tut. Das glaube ich schon. Aber diesen Schritt zu sagen, ich will, dass Jesus mein König ist, da würden die allermeisten in dieser Gesellschaft sagen, ach komm, lass mich in Ruhe damit. Ich gebe doch nicht die Herrschaft über mich ab, die Souveränität über mich, auf keinen Fall. Sie wollen nicht, dass er König wird. Aber das ist nicht der Punkt in dieser Geschichte. Er ist der König. Er ist der König. Und das ändert was. Als er zurückkommt, da kommt er nicht einfach und sagt, wollen wir jetzt hier mal eine Wahl veranstalten und wer möchte mich zum König haben und wer nicht. Deine Stimme hätte ich auch gerne und sowas. Ich brauche einen Kindergarten. Ne? Nee, sowas macht er. Er kommt wieder und er ist der König. Er ist der König. Das ist die Wirklichkeit, in der wir leben. Gott selbst ist König. Das ist die Wirklichkeit, in der wir leben. Anerkennen die Leute das? Nein. Die allermeisten, die meiste Zeit nicht. Es fließt an ihnen vorbei. Aber es ist die Wahrheit. Er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Er hat das Sagen im Schanzenviertel und in der ummauerten Stadt und in Hamburg und in Hongkong und in Stade. Er hat das Sagen. Er ist der König der Könige. Anerkennen das die Leute? Nein. Aber ich will das mit meinem Leben anerkennen. Ich will so leben, als wenn er König ist. Das ist mein Job als Christ. Und Und jetzt verbinde ich das mit der Elia-Geschichte, Elisa-Geschichte. Ich will geöffnete Augen des Herzens für diese Wahrheit haben, dass Gott regiert. Und auf diesem Boden will ich vorbereiten, dass der König kommt, der schon regiert. Die Schablone, die uns gegeben ist, ist: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist die Schablone, der Anfang des Vaterunsers. Und wenn man sich das anguckt, was Jesus sagt, dann kommt er die ganze Zeit wieder und wieder und wieder und sagt: Gott hat die Herrschaft angetreten. Das Königreich Gottes ist nahe. Hört ihr schon seine Pferde? Hört ihr schon das Klingeling seines Gefolges? Er kommt. Er kommt. Das ist die alles durchziehende Botschaft Jesu. Der kommende König. Nicht der irgendwann mal kommende König, sondern der König, der dabei ist, sein Reich anzutreten. Jetzt. Im Vorfeld hatten Lennart und ich einen kurzen Dialog per Mail. Und da meinte, gerade sind wir beim Thema Gebet hier unterwegs. Das ist für mich die Grundlage fürs Gebet. Ich bete nicht, dass etwas in dieser Welt passiert, was außergewöhnlich ist, sondern ich bete, dass das in dieser Welt passiert, was bei Gott das Normale ist. Ich komme nicht, um etwas herbeizubitten, was für diese Welt ungewöhnlich ist, sondern um zu Gott zu gehen und zu sagen: Gott, das, was du willst, von dem wir wissen, was du willst, das soll auf dieser Welt passieren. Das soll in meinem Schlafzimmer passieren und das soll an meinem Arbeitsplatz passieren und das soll an meiner Schule passieren. Es soll passieren. Das soll geschehen. Und deswegen, Gott, brauche ich geöffnete Augen des Herzens, dass ich einen Blick bekomme auf die Situation, in der ich drin bin, die eben nicht gefangen ist von dem, was man so sehen kann, die Streitwagen der feindlichen Mächte, sondern dass ich das andere mindestens auch sehe. Ich kann gar nicht anders, als Bibellesen mit Gebet zu verknüpfen, weil da wird mir ständig gesagt, so ist es, und dann kann ich das beten. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, wie man eigentlich beten kann, ohne Bibel zu lesen. Man ist ja die ganze Zeit mit verbundenen Augen unterwegs. Kann man auch mal machen, aber ist auf Dauer nicht das Effektive. Ich brauche von dir, Gott, ein geöffnetes Herz, einen geöffneten Sinn, der sieht und hört und zumindest ahnt von dem, was Sache ist. Und dann kann ich dafür beten. Ich habe einen Kollegen, der aus Marburg kommt und der sagt gerne provozierende Sachen, auch wenn die nicht immer, egal, also ist Typsache. Und der sagt, sie haben keine spezielle Vision für ihre Kirche. Ihre Vision ist, dass die Erkenntnis des Herrn die Erde bedeckt wie Wasser das Meer. Und das ist seine Vision für seinen Stadtteil. Und da dachte ich so, okay, viel höher kann man die Latte nicht mehr heben, so, ne? Also so. Aber wo er mit dieser Aussage recht hat, ist: Das ist biblisches Wort. Es ist Gottes Wille, dass die Straße, in der du wohnst, mit der Erkenntnis des Herrn bedeckt ist wie Wasser das Meer. Das ist sein Wille. Das ist das, was er will. Und das Problem ist, dass wir da so hinterher taumeln und denken so: Ah ja, ganz, also so kann es ja nicht gemeint sein. Also ich kenne ja meine Nachbarn. Ich kenne deren Mähroboter. Also nie im Leben werden die sich wirklich geistlich ihr Herz öffnen. Also nee. Und gegen all das steht Gott auf und sagt: Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ich, Gott, habe ein brennendes Herz für dieses Land, für deine Leute, auch für dich, aber das ist jetzt gerade mal nicht das Zentrum. Aber ein brennendes Herz, und wenn du zumindest ein bisschen was von dieser Wärme spüren würdest, wäre es schon cool, dass du da weiter reinkommst und weiter reinkommst und weiter reinkommst. Und das vermischt sich. Indem ich bete, kriegt Gott Lust, mit mir über die unsichtbaren Dinge zu reden. Weil warum sollte er mit mir über das Unsichtbare reden, wenn ich sowieso nicht bete? Und indem er mir das Unsichtbare anfängt zu offenbaren, zieht er mich wieder mehr ins Gebet. Weil ich mehr und mehr merke, es geht ja gar nicht so sehr um unser Laufen und Tun und Rennen und Schweiß, sondern nein, nein, auf der unsichtbaren Ebene finden die Dinge statt. Das meiste, das Wesentliche. Das ist für mich die Grundlage von Gebet. Wir stehen nicht in einer Welt, in der Gott zu Besuch kommt. Er ist der König. Er ist der Herr der Herren, der König der Könige. Er lehrt uns zu bitten, dass so wie Gottes Wille im Himmel geschieht, dass das auf dieser Welt geschieht. Das ist die Perspektive, mit der wir beten. Das ist die Perspektive, mit der wir zu Gott gehen. Das ist die Perspektive, in der wir sagen, Gott, hey Mann, öffne mir die Augen, öffne mir mein Herz, lass mich nicht blind sein, führ mich weiter. Und wenn dir das alles zu komplex ist, dann konzentrier das doch auf einen Punkt. Auf einen Menschen, auf einen Kollegen, konzentriere das auf einen Lebensbereich. Geh zu Gott und sag, Gott, gibt es etwas, was du mir über meine Firma sagen willst? Lass es mich beten. Gibt es etwas, was du mir über meinen Nachbarn sagen willst? Lass es mich beten. Gott sieht Dinge, die wir nicht mehr ahnen. Aber er kann sie uns ahnen lassen. Das ist die Verheißung. Ich bete mit uns. Herr der Herren und König der Könige. Wenn das alles hier mal vorbei ist, dann bist du. Dann regierst du und regierst immer noch. Herr, wir bitten dich, dass das, was auf deinem liebenden Herzen liegt, dass das in dieser Welt sich durchsetzt. Dass Dinge passieren, die dir entsprechen. Dass das kleine Chaos im Schanzenviertel und das große Chaos in der ummauerten Stadt und das riesige Chaos dieser Welt, dass das ein Ende findet. Dass du hineinsprichst und dass du die Dinge sortierst und ordnest. Dass dein Segen fließen kann und dass deine Heilung fließen kann. Dass die Zerrissenheit von bösen Menschen ein Ende findet. Jesus, wir brauchen dich. Zieh uns an dein Herz, rede du. Amen.